Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge wiederum dem Podcast rund ums Fahrrad und natürlich ist Giro d'Italia Zeit, weswegen ihr uns jetzt in den kommenden 3 Wochen vielleicht auch öfter als gewöhnlich hört, wo wir uns sonst ja auch gerne mal 2-3 Wochen Zeit lassen und deswegen grüße ich insbesondere wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Mittwoch, glaube ich, ne? Mittwoch?
Ja, ich denke schon.
Also, es ist noch keine Woche her, das kann man aber mit Sicherheit behaupten. Guten Abend nach München, Thomas, hallo.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Als erstes, bevor ich es vergesse, erinnerst du dich, beim letzten Mal habe ich mich kurz vor knapp noch bedankt bei einem Hörer für 25 Stunden auf Phonik?
Ja.
Ja? Könntest du es auch, also weiß, ist egal. Also selbst wenn du es nicht tust und sagst, ja, ist das sehr gut. Kaum habe ich es ausgesprochen, bekamen wir in dem Zeitraum zwischen der letzten und dieser Sendung. Olympiade ist ja auch immer der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen. Ne? Vielleicht müssen wir auch so einen Begriff erfinden für die Zeit zwischen den Podcasts. Podcastiade, Velojade. Also in der letzten Velojade haben wir dann direkt noch eine Spende bekommen von 10 Stunden. Vielen herzlichen Dank dafür. Das heißt, wie lange haben wir im Moment? So 1,5 Stunden im Schnitt, würde ich behaupten. Das heißt, die nächsten 7 Sendungen oder 6 bis 7 Sendungen gehen auf diesen Spender. Und ja, vielen herzlichen Dank dafür. Die nächsten 10 Sendungen gehen dann auf den anderen Hörer mit den 25 Stunden. Wie viele Sendungen haben wir dann jetzt ausgesorgt? Nee, nicht 10. Also wir haben längere Zeit ausgesorgt.
Ja, das klingt doch gut.
35 Stunden durch 1,5. Also irgendwie sowas um die 12. Giro, wie sehr bist du im Giro-Fieber?
Schon sehr.
Auf der Skala von 1 die 10.
Dieci, die ersten 3 Etappen sind ja jetzt vorbei. Mhm. Und ja, im Vergleich zu manch anderem Jahr ist es doch sehr, sehr unterhaltsam, möchte ich sagen.
Okay, heute konnte ich noch gar nichts gucken, aber ich lasse mich von dir nachher gnadenlos spoilern. Das ist mir dann Wumpe. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein, oder? Nützt ja nichts, jetzt hier irgendwie noch groß drum herum zu reden. Wenn Girozeit ist, müssen wir jede Sekunde nutzen, die uns hier bleibt, die wir nicht vor der Glotze verbringen müssen, dürfen, können, sollen. Erste Etappe. Vielleicht betrachtet man auch die ersten beiden Etappen so ein bisschen schon fast zusammen, denn du hattest prognostiziert und ich hatte mich dem mehr als gerne und mehr als zustimmend, also ich habe quasi hier, bin rumgetanzt und habe gesagt, ja, genauso wird's kommen, genauso möchte ich auch, möchte ich nicht unbedingt, dass es kommt, aber genauso wird's kommen. Und es war so, dass du prognostiziert hattest, am ersten Tag, Samstag, Auftaktetappe, mit einem Finale, was jetzt durchaus nicht ganz leicht war, zumindest der vorletzte Berg und dann nochmal ein Hügel. Team UAE wird Vollgas fahren und Pogacar wird am ersten Tag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon im gelben Trikot sein oder zumindest versucht er an dem Tag Abstand auf seine Kontrahenten zu bringen. Zweiter Tag wird es dann so sein, dass er dort nochmal am Ende attackiert und der letzte Hügel ist zwar nicht super schwer, aber schwer genug, dass er in dem Moment, wo er da rausfährt, dann auch noch ein paar Sekunden mehr draufpacken kann und dementsprechend vielleicht mit so 1,5-2 Minuten möglicherweise vorausliegend das rosa Trikot haben wird. Ich habe diese Thesen gerne übernommen und habe dann gedacht und gesagt, ja, habe mich auch so mit anderen unterhalten und gesagt, so ungefähr wird es kommen, vermute ich mal, wird wahrscheinlich, klingt plausibel. Und jemand, der mehr Ahnung hat als ich, hat das angekündigt. Und eigentlich muss ich auch sagen, ist es fast ganz 100% so eingetreten, wenn nicht da auch noch andere gute Fahrer gewesen wären. Fangen wir mal mit der ersten Etappe an. UAE hat das Heft in der Hand, als würden sie schon das gelbe Trikot verteidigen müssen, hatte ich so den Eindruck. Und als wären sie sogar ein bisschen in der Bringschuld.
Es war so ein bisschen, die sind das gefahren wie ein Klassiker, die Etappe, ja. Hatte ich so das Gefühl. Also die ganze Zeit kontrolliert und dann auch an diesem, was war das, Kategorie 2 Berg, im Prinzip schon die ganze Mannschaft verschlissen. Mhm. Es war dann so, dass im Finale nur noch Rafael Majka auf einmal da war und der Rest der Leute ist, nachdem Mikkel Bjerg ausgeschert ist, auch ausgeschert. Also da war weder ein Großschartner da, noch irgendwie ein Domen Novak. Der einzige, der, wie gesagt, noch da war, war Rafael Majka und dann haben es ja verschiedene andere Teams auch ausgenutzt, die dann diese Konterattacke, diese neue Ausreißergruppe gebildet haben, von denen allen Fahrern, nämlich Maximilian Schachmann, sich dann auch noch über diese, ja, sage mal, Côte de la Redoute vor Turin gerettet hat und dann der Attacke von Pogacar widerstehen konnte. Und auch Jonathan Narváez von Ineos Grenadiers konnte aus dem Feld aus heraus dranbleiben, wobei natürlich Pogacar da schon wirklich extrem früh losfahren musste, um halt die Führenden da noch irgendwie einzuholen. Also UAE ist es da komplett entglitten, die Situation, weil man sich einfach entweder übernommen hat oder ja, es einfach falsch eingeschätzt hat, wie stark die eigenen Kräfte sind. Weil meiner Meinung nach kannst du halt so eine Grand Tour nicht über 3 Wochen fahren, wenn du weißt, du bist das Team, das das rosa Trikot über die meisten Zeit verteidigen muss. Und dann hau ich am ersten Tag gleich alle meine Helfer in die Pfanne. Das funktioniert ja so nicht über 3 Wochen.
Ich war auch irritiert davon, dass das, also der, nagel mich nicht auf die Namen fest, du wirst das wissen, ich nicht, dass quasi bevor Rafael Marquez, du hast es eben auch erwähnt, ne, also dass die anderen Helfer da, also das war so normalerweise, ich hatte am Anfang so ein bisschen hier die Assoziation zu früher, zum US Postal Zug, ne, dass da so 4, 3, 4, 5 Leute vorne waren, aber es war nicht so wie früher bei US Postal, dass einer raus ist, 3, 4 Kilometer, 2, 3, 4, je nachdem, wie der Anstieg war, Kilometer später der nächste und dann wieder irgendwann 2, 3, 4 Kilometer später, sondern das war auf einmal so, dass die alle explodiert sind, bis auf Rafael Majka. Und ja, ich habe, also du hattest diese Taktik ja, du hattest ja schon so ein ganz kleines bisschen angekündigt, dass UAE wahrscheinlich möglicherweise attackieren wird. Und deswegen dachte ich noch die ganze Zeit so, ah ja, die machen eigentlich nur, was der Thomas ihnen eingeflüstert hat, ne? Das wird schon alles so gut gehen. Aber als sie auf einmal weggesprungen sind, also nicht weggesprungen, sondern weggeplatzt sind, da war ich dann schon wirklich mehr als irritiert. Und ja, du sagst es richtig, ne? Was ich mich gefragt habe, ist es so, dass sie wegexplodiert sind oder waren einfach, ne, also dass die nicht so peu à peu wegplatzen, ne? Das ist ja eigentlich die Ausnahme. Aber waren die gut? Ich habe mich immer gefragt, sind die anderen jetzt, die noch mitgefahren sind, beziehungsweise die in dieser Ausrüstergruppe dann waren, sind die so viel besser als erwartet gewesen? Ja, also dass die jetzt, wer war denn da noch drin? Am ersten Tag. Ja, Schachmann, Narváez, wie spricht man ihn aus? Ich kann ihn nicht aussprechen.
Narváez.
Narváez. War er in der Ausreißergruppe? Nee, er war doch auch noch in der Gruppe mit Pogacar.
Der war in der Gruppe mit Pogacar, ja. Und ist an dessen Hinterrad mitgefahren.
Genau, der ist an dem, waren diese Fahrer, also er, auch Gerard Thomas, Filippo Ganna, ganz krasse, also ich finde krass unterschätzte Leistung vom Team Ineos, also was die da an den Tag abgeliefert haben. Und da hatten sie ja noch ihren zweiten Mann sozusagen verloren. Ja, auch runter bis einem Esteban Chaves und Alaphilippe, auch kann man gar nicht groß hoch genug einschätzen, Alaphilippe, wie der gefahren ist an dem Tag. Oder wurden die einfach unterschätzt? Also das war ja jetzt auch nicht, dass da 2, 3 Fahrer mit dabei geblieben sind, sondern das war ja dann schon eine Gruppe von, ich sag mal, 15 bis 20 Fahrern, die da noch hinten so peu à peu wieder zusammengekommen sind.
Ich denke einfach, die haben sich überschätzt, UAE Team Emirates, die waren... haben angefangen zu fahren und waren dann irgendwann so euphorisiert, dass sie halt gesagt haben, gut, immer weiter Gas geben, aber dann sind mit mal alle weg gewesen. Also nur noch Maika da gewesen und dann hat man sich ein bisschen überrascht umgeguckt, dass dann noch so viele Fahrer in der Gruppe sind zum einen und dass es dann ein anderes Team, sage ich mal, wagt, irgendwie eine Attacke zu starten, dann waren die natürlich aufgeschmissen. Ja, sag mal.
Aber insgesamt, also für die Spannung des Rennens fand ich jetzt das, also ich dachte am Anfang schon so, oh, Entschuldigung, ob jetzt hier nicht auch dann so die gepflegte Langeweile irgendwann mal eintritt, ne?
Nee, gar nicht.
Also die Befürchtung hatte ich in dem Moment, bevor jetzt irgendwie UAE da anfängt zu straucheln oder da hatte ich schon so ein bisschen, oh, was wird das hier?
Hätte man schon vermuten können, aber aus der Historie dieser Mannschaft heraus, aus den letzten, sagen wir mal, 2, 3 Jahren, hätte man das schon fast ahnen können. Weil das, was die in letzter Zeit oft machen, erinnert an Movistar in früheren Zeiten, die auch oft so hanebüchenmäßig gefahren sind. Also irgendwie vielleicht mit einem groben taktischen Konzept, wofür aber entweder die Leute nicht da waren oder die Leute nicht, nicht ihre Aufgaben in dem Sinne umsetzen konnten.
Mhm. Ja, das stimmt, das hat man in den Movies oft nachgesagt. Es kam dann so, dass diese die Gruppe um Schachmann, das waren ja, wie viel waren das, so 6, 7, habe ich so in Erinnerung?
Ja.
Die haben sich dann irgendwann so ein bisschen auseinandergelebt in ihrer kurzen Beziehungszeit. Und wie war das denn? Kriegst du es nicht mehr?
Da ist noch einer vorne rausgefahren,
ja.
Nicola Conchi,
genau.
Von Alpbeziehende Koenig.
Aber das war dann auch relativ schnell, hatte sich das erledigt und dann kamen ja auch schon Pogacar und Narváez von hinten.
Ja, Conchi war, glaube ich, die Hälfte dieser letzten Welle noch vorne, war aber natürlich ein gravierender Qualitätsunterschied zu einem Fahrer wie Pogacar, der dann von hinten gleich zu Beginn der Steigung attackiert hat. Und ja, Narváez, der hat sich da erstaunlicherweise vielleicht für viele am Hinterrad festbeißen können. Und Schachmann, der war dazwischen im Prinzip, also zwischen Conchi und Pogacar und ist dann dieses letzte Drittel dieser Welle mit denen hochgefahren, respektive hatte so auf der Kuppe 30, 40 Meter Rückstand, konnte die dann aber wieder zufahren, weil die beiden sich vorne natürlich ein bisschen angeguckt haben, mhm, vom späteren Etappensieger. Narváez ist natürlich klar, taktisch sehr, sehr clever gemacht, also Pogacar alles fahren lassen, weil natürlich, also sagt er natürlich auch, also ich bin ja nicht doof, wenn ich mit dir zum Ziel fahre und hier noch, ja, mitarbeite, dann gewinnst du in 9 von 10 Fällen den Sprint, also fahr, mhm, du mal schön alleine vorne.
Ja, und aber du hattest es eben wie hattest du es formuliert mit Schachmann? Also so richtig, also es ist einfach, vielleicht, oder ich möchte an dem Punkt mal auf Schachmann zu sprechen kommen. Hast du es richtig erwartet? Also konnte man erwarten, dass er so gut nochmal da ankommen wird oder da hochkommen wird? Konnte man es hoffen?
Ja, nach der Baskenland-Rundfahrt schon ein bisschen, wo, mhm, er auf der einen Etappe sehr gut war. Nach den, ich meine, Amstel Gold Race war es, wo er dann auch früher ausgestiegen ist und dann bei den Allen nicht mehr zu sehen war. Vielleicht dann hat man gedacht, ja, okay, jetzt wird echt wieder ein Rückschlag gewesen. Aber dass er dann jetzt kurzfristig in das Team noch berufen wurde, ist natürlich ein Zeichen gewesen auch. Sonst hätte man ihn wahrscheinlich nicht mitgenommen, wenn er nicht für einen Etappensieg gut gewesen wäre. Und mhm, ja, er ist halt ein Fahrer, der so Rennsituationen gut erkennen kann.
Mhm, ja. Und ich finde es absolut erfreulich. Wäre das Rennen noch 100 Meter, 50 bis 100 Meter weitergegangen? Glaubst du, es wäre anders ausgegangen? Ich weiß.
Schwer zu sagen.
Ich weiß, es ist so,
ich glaube eher nicht. Ich glaube, Narváez hat das schon so, ja, gut getimt und hatte auch die größten Kraftreserven von den dreien noch, dass der auch bei einem anderen Verlauf des Sprints wahrscheinlich den auch gewonnen hätte.
Okay. Und vor allen Dingen, was mich gefreut ist jetzt das falsche Wort, aber er hat natürlich mit dem Jubel gewartet, bis er über die Ziellinie war, ne? So wie sich gehört, was wir bei anderen immer angeprangert haben, so nach dem Motto, wartet gefälligst, bis ihr rüber seid. So sinngemäß, ne? Bevor das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt wurde, hat er sehr gut gemacht.
Ja, aber es gab an dem Tag auch einige Fahrer, die da schon, sage mal, ihre Klassements-Ambitionen begraben mussten. Den einen hast du schon angesprochen, Team in Arendsmann, wo man gedacht hat von Ineos, der könnte ja jetzt bei dem Giro, mhm, vielleicht mal besser als Platz 6, wo er schon war, sein und gefühlt zu dir oder ja vielleicht eine Wachablösung mit Geraint Thomas auch vollziehen. War nicht so, der hat an dem Tag 2 Minuten gut kassiert auf die Besten.
Entschuldigung, war jetzt ein bisschen laut noch. Kommentar von mir noch dazu. Es hat sich ja sein Vater, glaube ich, gemeldet, oder? In den Medien. Wer meldet sich denn jetzt noch bald alles? Also Buchmanns Freundin, Arendsmanns Vater, meine Katze.
Ja, das war dann so irgendwie sinngemäß. Sag
komisch.
Ja, beim Giro können zumindest die Trainer nichts versauen irgendwie. Also so recht kryptischer Tweet.
Ja, aber wo jeder, glaube ich, der an der Sache näher dran ist, sofort weiß, was gemeint ist.
Also der wurde auch recht schnell dann wieder gelöscht.
Ah, echt?
Ja.
Noch schlimmer. Komisch. Also so macht man sich auch keine Freunde im Team. Also ich meine, er kann ja nichts dafür, was sein Vater schreibt, aber der Vater wird ja jetzt auch nicht sowas irgendwie gesagt haben, hat er sich ja nicht ausgedacht, oder der muss ja nah genug dran sein, um sich zu sowas, auch wenn es vielleicht keine fundierte Meinung ist, eine Meinung bilden zu können. Fand ich einen komischen Move. Naja, egal. Nochmal kurz zurück, wer sich da noch, Bardet, den wir beide ja eigentlich auf dem Podium gesehen haben, hatte auch jetzt nicht den besten Tag, komisch irgendwie. Also war jetzt nicht so, das war auch kein Einbruch, sondern eher so ein Abkacken und Raten.
Ja gut, er hat offiziell dann selbst gesagt, dass er eher auf Etappen fahren will, aber nach dem Lüttich-Bastogne-Lüttich, was er gefahren ist.
Ja, du warst kurz weg, nachdem wie er Lüttich-Bastogne-Lüttich gefahren ist, dann warst du wieder da.
Ja, hätte ich es mir vorstellen können, als dass er auch in der Gesamtwertung eine gute Rolle spielt. Kann man nicht anders erklären, als dass da er entweder krank ist oder irgendwas
vorliegt.
Ja, denke ich bald.
Schade, wir hatten ihn nicht ohne Grund beide auf dritten Platz gesetzt. Da müssen wir uns wohl meinen. Also das Gute ist, ne, ich kann jetzt immer sagen, naja, du hast es auch nicht besser gewusst. Aber das ist schon gut.
Auf der anderen Seite natürlich auch die anderen deutschen Fahrer an dem Tag gut. Also wenn man jetzt mal aus deutscher Sicht schaut, Georg Steinhauser verliert zwar, sage mal, nur 57 Sekunden, fährt dann lange vorne mit rum. Marius Meierhofer, sage ich mal, für einen Sprinter eigentlich, kommt der da auf Rang 50 relativ weit vorne rein und ist auch der letzte Sprinter, den ich irgendwo gesehen habe in dem Feld. Und beachtenswerter noch, dass er vor Florian Lipowitz reinkommt, der an dem Tag 2:25 verliert, was irgendwo nicht zusammenpasst mit seiner Leistung am nächsten Tag.
Ja, aber vielleicht, also so einem jungen Fahrer, aber erste Grand Tour, da gestehe ich ihm auch zu, dass das alles ein bisschen zu aufregend ist. Also, vielleicht braucht er einfach da mal irgendwie einen Tag mehr oder... Finde ich jetzt eigentlich schon fast sympathisch, muss ich sagen. Und du sagst, ab und zu in Bezug auf die Sprinter, ne? Also da war Phil Bauhaus dann, gehört an dem Tag jetzt zumindest hinten zum großen Gruppetto, was knapp eine Viertelstunde später reingekommen ist, wo sich dann die ganzen Sprinter versammelt haben. Aber insgesamt ein schöner Anstieg mit einem, wie ich finde, zumindest gerechtfertigten und guten Sieger. Wann hat er 2020 schon mal eine Etappe gewonnen? Letztes Jahr gar nicht so schlecht unterwegs gewesen und 27 hat noch ein paar gute Jahre, also bin ich
gespannt. Ja, dem gönnen es ja auch alle, also man hat auch gesehen, wie sich Geraint Thomas mit ihm gefreut hat im Ziel, weil das ein Fahrer ist, der ganz oft in der Helferrolle ist und jetzt sage ich mal, der war schon oft gut bei den Frühjahrsklassikern, also ich kann mich an ein Jahr erinnern, ich weiß nicht mehr genau, welcher dieser Halbklassiker das war, aber ich meine, es war beim E3-Preis, wo er mal irgendwie 70 Kilometer am Hinterrad von Van der Poel gefahren ist und das erste Mal mir so richtig aufgefallen ist, weil man sich gedacht hat, ein Fahrer aus Ecuador fährt da jetzt plötzlich bei den flämischen Klassikern vom drum mit Van der Poel und da hat man schon gesehen, was der für eine Zähigkeit hat und das Siegerinterview war ja auch bezeichnend. Er hat selbst gesagt, er muss sich jetzt erstmal immer noch 10 Minuten danach davon erholen, das Hinterrad von Pogacar zu halten.
Ja. War 2022, wo er beim E3-Preis, also dein Gedächtnis ist wirklich fabulös. Es waren leider keine 70 Kilometer, sondern 62, aber das, da will ich nicht kleinlich sein. Da wollen wir auch mal 62, 70 sein lassen. Und auch nur mal Österreich-Rundfahrt, also das ist jetzt jemand, glaube ich, für den der Begriff sehr, sehr guter Helfer fast erschaffen wurde.
Vielleicht der neue Richie Port von Ineos.
Der nie wirklich, wirklich bei den Grand Touren oben steht, aber immer gerne dabei ist. Ja, warum nicht? Also Richie Port. Wusstest du eigentlich, dass Richie Port, was der jetzt macht? Hast du mal irgendwas mitgekriegt? Also ich weiß. Also ich habe einen Kollegen, Arbeitskollegen, der sehr intensiv auch Strava-Profile verfolgt. Und der sagt mir, dass Richie Port ein unfassbares Pensum an Trainingskilometern auf im Freischwimmen. Also, ne, hier so, er schwimmt halt gern, ne? Aber jetzt nicht wie du und ich, die jetzt ab und zu mal so ein bisschen, also außerhalb der Badewanne, okay, kann man machen, muss es aber nicht. Aber der muss wohl irgendwie, also jetzt gerade nicht mehr. Ich dachte mir, okay.
Ja, vielleicht wird dann unsere Prophezeiung doch wahr. Also wir haben ja mal gesagt, wenn es einen Radprofi oder ehemaligen Radprofi gibt, der den Ironman auf Hawaii gewinnen kann, dann Richie Porte.
Ja, also aber wirklich dann auch so also schon für einen Ironman oder so absurd lange Strecken. Also da war dann auch so, jetzt gerade im Moment hat er, vielleicht ist unten Winter, deswegen kann er nicht draußen schwimmen. Das ist die beste Erklärung für mich. Aber ansonsten ist auch so 10 Kilometer schwimmen. Hm. Ne? Und so, also jetzt im Moment schwimmt er wahrscheinlich im Schwimmbad immer nur so 4, 5, 6, was ich auch schon absolut irre und wahnsinnig halte. Aber der muss vom letzten Sommer irgendwie da sehr lange Strecken auch draußen geschwommen sein. Fiel mir nur ein, wollte ich kurz hier die Information fallen lassen. Nicht Feuerwehrmann wie, sag's nicht, Tyler Farrer, genau. Finde ich immer noch schöne Geschichte.
Eine Sache zu der Etappe. Ja. Ist vielleicht dir auch aufgefallen, da gab es im Finale drin von diesem Berg oder vor dem Berg, besser gesagt vor diesem letzten kleinen Hügel, noch einen Sturz im Feld, wo Robert Gesink da stand und stinksauer war.
Ja, stimmt, ja.
Ja, war ein recht doofer Sturz. Er hat sich dabei die Hand gebrochen. Ist dann zwar noch zu Ende gefahren, aber konnte nicht mehr zur nächsten Etappe antreten. Und was ich so, ja, so symbolisch fast schon fand, in den Sturz wieder involviert Pozzo Vivo, der auch am nächsten Tag auch noch einen Sturz hatte, wo ihm halt einer ins Rad gefahren ist und komplett die Schaltung abgerissen hat. Und dann musste der arme Kerl 5 Minuten oder so warten, bis die Teamfahrzeuge da waren. Das Problem ist halt bei dem, der kann nicht Positionen fahren im Feld. Also der fährt immer ganz hinten und ist dann ständig, also stürzt einfach ständig. Deshalb ist dann am nächsten Tag, wenn wir gleich zur zweiten Etappe kommen, dann ein wahnsinniges Rennen für einen 41-Jährigen gefahren bei der Bergetappe, eben wo jener besagter Sturz war, wo er nach einer enormen Kraftanstrengung erst wieder in die Gruppe reinfahren musste.
Ja, also offensichtlich haltet euch fern von ihm. Mir fallen auch noch zwei Sachen ein, die ich komplett vergessen habe. Also erste Sache, wenn ich im kommenden Jahr sage, dass ich mir die Präsentation des Giros angucke, dann erinnere mich doch bitte an dieses Jahr zurück, weil diese Präsentation am Donnerstag, die war wirklich ein bisschen schwer zu ertragen, muss ich zugeben. Also da habe ich schon deutlich bessere und schönere und entspannte, also es mag auch dem Wetter geschuldet sein, ich glaube, es hat relativ viel stark geregnet, aber das war, fand ich, schon irgendwie eine sehr, sehr komische Veranstaltung mit komischen Auftritten und also war schwierig aus meiner Sicht. Oder hast du dich da gut unterhalten gefühlt? Irgendwie.
Komische Veranstaltung, ja.
Ich meine, klar, der Sinn des Ganzen ist, da waren ja auch kaum Leute. Ich meine, das war auch dem Wetter wahrscheinlich geschuldet, ne? Das mag man sagen, aber irgendwie hat man das doch mal schöner. Ich erinnere mich, war es nicht mal in Amsterdam oder so, wo die über die Grachten gefahren sind? Oder so. Das war schön. Das hat mir Spaß gemacht. Und das Zweite, wollte ich dich fragen noch, ob du da noch Informationen zu bekommen hast. Du schicktest mir zwischendurch während der Etappe das Bild eines Fahrrads, wo ich dann natürlich direkt wieder nervös wurde. Es war ein Cervelo vom Team Jumbo-Visma, wo relativ neu aussehender Reifen einfach mal neben dem Fahrrad hing. Hast du da noch irgendwas mitbekommen, was da passiert ist?
Nee, dazu habe ich nichts mehr gehört, aber ja, auch am nächsten Tag hat man es dann gesehen, wenn wir dazu kommen zum Sturz von Pogacar, dass da so die, sagen wir, die Notlaufeigenschaften von dem Tubeless-Reifen doch begrenzt sind.
Ja, also war ein Tubeless-Reifen, war allerdings diesmal, ich habe mich natürlich ein bisschen eingelesen, ich habe auch keine große Recherche gemacht, aber sie fahren auf Reserve-Laufrädern, wenn ich das richtig gesehen habe, und die sind, Achtung, völlig neuer Begriff für mich, Semi-Hookless. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Also bis dato kannte ich nur Hookless und Nicht-Hookless und bei denen ist das irgendwie so ein Mittelding, komischerweise. Naja, ich wurde wieder ein bisschen nervös, als ich das gesehen habe. Hoffe aber mal einfach, dass ich mit meinem jetzigen Setup mir sowas nicht mehr widerfahren wird. Gut, kommen wir zur nächsten Etappe. Etappe Nummer 2. die von uns dann so ein bisschen angekündigt wurde als, naja gut, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass Pogacar in Gelb, in Orange fährt, Gelb, Orange, Rosa heißt das natürlich, in Rosa fahren wird und sich dann noch ein paar Sekündchen, vielleicht eine Minute oder so, an diesem Berg holen wird. Stimmt auch nur zum Teil.
Ja, also erstmal zum Ablauf der Etappe. Da gab es eine Fluchtgruppe von, ich meine, es waren nur Italiener drin in der Gruppe. Und der eine, der sich dann abgesetzt hat, war Andrea Piccolo von EF Education EasyPost, der recht beeindruckend da auch über diese kleinen Carpi, hätte ich fast gesagt, diese kleinen Hügel da oder die vorherigen Berge, die beiden Drittkategorieberge drüber gefahren ist. Aber dann, ja, zum Schluss keine Chance mehr hatte. Was ich nicht verstanden habe an dem Tag, wieso Ineos Grenadiers danach gefahren ist. Klar kann man sagen, wir haben jetzt das rosa Trikot und tragen hier eine gewisse Verantwortung für das Rennen. Aber im Prinzip so die Arbeit für UAE an dem Tag zu erledigen, konnte ich taktisch nicht nachvollziehen. Da sind sie wieder zurück in alte Sky-Zeiten verfallen, wo sie immer die Rennen von Kilometer Null bis ins Ziel kontrolliert haben. Das war ja für mich nicht verständlich.
Nee, habe ich auch, also das muss wirklich aus irgendwie so einer Art wir müssen Verantwortung übernehmen, Haltung kommen. Eine andere Erklärung habe ich auch nicht für.
Weil ich weiß ja vor dem Rennen, also dass Tadej Pogacar der stärkste Fahrer ist, rein, wenn es Mann gegen Mann berghoch geht. Zumal, wenn ich noch nicht weiß, ob mein eigener Kapitän so gut ist, dass er, sage ich jetzt mal, da vielleicht mitfahren kann, dann überlasse ich doch die Arbeit dem anderen Team, weil ich muss mir auch als Ineos überlegen, wenn ich, vielleicht sagen sie auch von vornherein, ich will nur Zweiter werden, aber dann wären sie keine Sportsmänner, wenn sie das sagen würden. Ansonsten muss ich mir ja überlegen, wie kann ich irgendwie versuchen, Tadej Pogacar in Bedrängnis zu bringen. Es geht ja am einfachsten, indem ich ihn von seinem Team isoliere. Und wie mache ich dieses Team müde, indem ich das möglichst viel arbeiten lasse, wie am ersten Tag schon. Aber am zweiten Tag war es für mich völlig unnötig, dass man sozusagen UAE einen Freifahrtschein gegeben hat.
Ich unterschreibe dir das alles, weil mir fehlen auch die also es gibt für mich auch keine Art und Weise, wie ich, also abgesehen jetzt von einem, ob wie auch immer, gearteten ungeschriebene Gesetze, wir müssen das Trikot verteidigen, bla blub, was vielleicht so gesehen wird, aber man auch nicht so sehen muss, würde ich behaupten. Sonst gibt es für mich auch kein Argument dafür, warum man so gefahren ist. Was hätte denn auch schlimmstenfalls passieren können? Also von denen, die da vorne waren, war, glaube ich, keiner irgendwie so eine richtige Gefahr für was auch immer. Und naja, wenn dann irgendwann mal in der anderthalbten Woche oder so aus so einer Ausreißer-Etappe vielleicht sich etwas entwickelt oder wenn jetzt irgendein Fahrer, warum auch immer, das zweite, dritte Mal in so einer, also es wird ja nicht dazu kommen, dass, wie hieß er damals nochmal hier, der Wackler mit dem Kopf, der Franzose,
Vöckler.
Ne, so eine Vöckler-Situation, dass er auf einmal in Gelb ist, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Ne, und kann es auch nicht verstehen. Also ich würde, wie du es genau beschreibst, also Pogacar ist alleine wahrscheinlich noch so stark, dass er Giro gewinnen wird. Aber es ihm jetzt noch einfacher zu machen, indem man seine Helfer nach vorne eskortiert. Und solch ein taktisches Verhalten sind wir auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht aus von dem Team Ineos der letzten Jahre gewöhnt. Also
so. Im Prinzip haben sie es im letzten Jahr abgelegt, dass sie die Rennen immer kontrollieren wollen und am Ende dann aber keinen Kapitän hatten, der es vollenden kann. So war es aber dieses Mal leider wieder, sage ich mal. Aber ja, fürs Team UAE natürlich wunderbar, weil wenn man sich das am Schlussanstieg angeguckt hat, auch da war es wieder so, dass in einer relativ großen Gruppe noch nur Rafał Majka noch als Helfer da war.
Ja, aber du hattest ja vorher auch schon gesagt, vielleicht hat er seine besten Kumpels dabei. Vielleicht wären die bei einem Puzzle-Wettbewerb eindeutig die beste Mannschaft im ganzen Giro. Aber man muss sich daran gewöhnen, dass eigentlich es nur diese zwei vielleicht noch der ein oder andere für einen halben Tag, aber ansonsten, dass diese zwei es richten müssen.
Vielleicht. Also ich halte das für extrem hoch gepokert, wenn ich sage, ich spare mir Adam Yates, Brandon McNulty, Max Soler oder auch wen haben wir noch, Juan Ayuso für die Tour auf. Also und das wird schon irgendwie gut gehen beim Giro. wird spannend.
Ja, aber wenn das die Spannung ist, wenn das jetzt der Faktor ist, der uns die Spannung bringt, ist doch super. Also für uns eigentlich nur gut. Also wir können uns zurücklehnen.
Ja, aber das ist es ja, mal ganz ehrlich, dilettantisch ein Team so zusammenzustellen.
Oder die wissen einfach, dass Pogacar so unfassbar gut ist. Ich meine, wenn jetzt, man kann natürlich argumentieren dann auch wieder von deiner Seite oder aus deiner Warte jetzt, ne? Ja gut, aber was ist denn, wenn Pogacar ausfällt? Dann können sie mit dem Rest der Gurkentruppe, können sie jetzt wirklich nur noch den Puzzle-Wettbewerb gewinnen. Wenn du jetzt eine Ayuso dabei zum Beispiel hast, dann kann gegebenenfalls zumindest noch Nummer 2 einstecken. Ja, das ist auch Teil dieses hohen Pokers, finde ich. Ich meine, das sind ja auch keine kompletten Knalltüten. Die haben ja auch alle schon mal was gewonnen, oder? Ne? Aber ja. Aber es macht es doch spannend. Freu dich doch mal ein bisschen mit.
Ja, schon, aber ich frage mich halt immer, wenn ich jetzt Teamchef von der Mannschaft wäre.
Dann würdest du nicht mit mir hier heute Abend so plaudern können.
Dann würde ich ja wahnsinnig werden, A, wenn ich sehe, wie mein Kapitän fährt, und B, wenn ich dann die Mannschaft so zusammenstelle, dann würde ich aber demjenigen, der das gemacht hat, sagen, hey, du, pass mal auf, in den Bergen reicht es nicht, da sind andere Teams stärker als wir.
Und dann sagt er, ja, aber du hast doch, pass auf, ich bin jetzt hier der eine über dir, ne? Ich sage, ist egal, der Pogacar ist so gut, brauchst du nicht noch 2, 3. Lass dich mal ausruhen, lass dich mal für die Tour. Die Tour ist wichtig, der Giro ist schön, die Tour ist wichtig. Und dann sagst du, ja, aber würde ich trotzdem auch gerne gewinnen. Und dann sage ich, nö, der Pogi macht das schon, mach dir keine Sorgen. Wir wissen das, dass der das macht, wir wissen, dass er es noch alleine macht. Und ich als Zuschauer, der dritte im Bunde, steht davor und denkt sich, na gut, findest du die Spannung in Ordnung ist? Da machen wir das doch so. Ich weiß ja, was du meinst. Ich kann mir vorstellen, ich habe Fantasie genug, um mir vorzustellen, wie du als sportlicher Leiter jeden Abend im Hotelzimmer da sitzt und dir die Haare raufst. Das kann ich mir sogar irgendwie sehr gut vorstellen, dieses Bild. Aber ja, und deine Argumente sind auch gute, aber vielleicht denken sie sich einfach, das geht schon gut irgendwie.
Ja, war schon immer so. Wie sagt man das in Köln?
Hell ever you too young.
Ja, genau.
Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du deinen eigenen Teamkapitän einfach fast im Auto übermagelst. Kann auch passieren, aber ist auch nicht schlimm. Ist egal, passiert schon nicht.
Ja, aber daran sieht man ja mal, wie schnell das irgendwie gehen kann.
Ja.
Also es war ja kurz in Biella, dieser größeren Ortschaft, wo die dann durchgefahren sind, am Fuße des Schlussanstieges, dass Pogacar in ein Schlagloch gefahren ist und dann Vorderradplatten hatte. Mhm. Ja, und er war dann auch, hatte selbst gesagt, verwirrt, ob er jetzt hinter der Kurve erst anhalten soll oder vor der Kurve, weil im Auto haben sie ihm wohl gesagt, dass er vorher anhalten, weil klar, mit einem platten Vorderreifen fährst du nicht in so eine Kurve rein,
ja,
weil da die im Prinzip ein Anfängerfehler, da noch einzulenken mit einem platten Reifen, sag ich mal. Ja, und dann ist er da so in Zeitlupe gestürzt. Aber ich meine, er sah so ein bisschen aus, als hätte er sogar rosane Dichtmilch da drin.
Echt? Das ist mir nicht aufgefallen. Aber es gibt jetzt mal unter uns, es gibt halt rosa Dichtmilch von einem großen Hersteller, der sich auch, glaube ich, im Profi-Peloton mit so Equipment beteiligt. Also ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, aber MAC-OFF-Dichtmilch könnte rosa sein. Oder fahren die nicht auch Pirelli? Nee. Vittoria, aber rosa Dichtmilch ist jetzt etwas, also das muss nicht originär für den Giro jetzt entwickelt worden sein. Wobei das schon recht witzig wäre.
Absolut, ja, also dann, das wäre dann mal wirklich perfektes Timing für das.
Was dir jetzt nicht klar ist oder du vielleicht nicht so mitbekommen hast, was auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn so Dichtmilch, ne, also wenn du jetzt irgendwie, angenommen du fährst jetzt in einer größeren Gruppe, dann hat diese Dichtmilch auch manchmal einen Nachteil. Angenommen, du fährst durch eine kleine Scherbe und es kommt dann dieser Effekt, der da eintreten soll. Die Dichtmilch schießt raus, dichtet das Loch ab und du kannst weiterfahren und hast bestenfalls nur ganz wenig Druck verloren. Aber die rausspritzende Dichtmilch paniert auch gerne mal den Typen hinter dir, einfach so von oben bis unten dann in rosa. Also ne, dann hast du hinterher dein schönes weißes UAE-Trikot und dann ist das auf einmal rosa gesprenkelt. Oder es geht auch auf dein eigenes Trikot hinten und das Zeug geht halt teilweise nicht wieder raus. Also das kriegst du auch aus den Klamotten nicht wieder raus.
Ja, in dem Sinne wäre es ja bei dem, sage ich mal, Straßentrikot nicht so schade. Also größeres Problem wäre es bei einem Zeitvereinteiler, würde ich sagen.
Ja, aber dann ist auch, glaube ich, also dann wäre denen wahrscheinlich auch egal, ob wenn da ein paar rosa Sprenkler auf dem weißen Anzug sind. Also die kosten auch, was kosten die? Kosten die einmal 3.500 Euro oder so? Habe ich so eine Summe im Kopf. Aber ist egal. Ja, also aber das mit dem, also er hatte jetzt da Glück, ne? Also wahrscheinlich hat er dann aber, wenn du sagst, da hat schon Funkkontakt stattgefunden, weil das muss ja alles furchtbar schnell gegangen sein. Ne? Also dann war ja,
von dem Fahrer selbst heraus, also der hätte ja schon vorher angehalten, aber wenn halt im Rennen der noch jemand ins Ohr funkt und es ist so eine hektische Situation, muss man sich ja auch mal in die Lage des Fahrers versetzen, dann bist du aufgeregt und dann kann das schon mal passieren, dass man da mit dem platten Vorderrad noch in so eine Kurve riskant reingeht.
Aber was ich meine ist, das ist ja, also ich dachte mir, zum Glück war der Fahrer dahinter, also der Autofahrer, ne, der das Begleitfahrzeug gefahren ist, zum Glück war der so aufmerksam und hat rechtzeitig gestoppt. Aber der war dann ja schon sensibilisiert für die Situation, dass da jeden Moment etwas passieren kann und ist wahrscheinlich aufmerksamer gefahren. Entschuldigung, aufmerksamer gefahren, als wenn er jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten hinterm Feld rumgondelt.
Na klar. Also die hatten ja schon gewusst, dass sie jetzt gleich das Rad wechseln müssen und waren sozusagen schon sprungbereit.
Ja, aber das erklärt für mich dann auch so ein bisschen, warum der so schnell reagieren konnte. Weil Pogacar ist ja ihm im Prinzip vors Auto gefallen, wie so ein nasser Sack. Ja, Radwechsel ging dann recht zügig und dann dachte sich Pogacar, naja gut, jetzt sind die gerade mal weggefahren, dann muss ich die jetzt einholen. Und ist dann hinterher gestürmt, mit Hilfe seiner Mannschaft. Und ich frage mich, das ist natürlich dann auch immer so eine Situation, wo man halt vielleicht nochmal so einen kleinen Adrenalinkick kriegt, wo dann nochmal vielleicht die eine Sicherung ein bisschen mehr rausgeht. Und man, wie viel war das noch ungefähr in Zeit? Kannst du das noch sagen? Vielleicht so.
Was er da verloren hat?
Nee, die Zeit von da bis ins Ziel. Kannst du das noch?
Gute 20 Minuten ja. Fahrzeit. Also es war ja so ein bisschen Duplizität der Ereignisse, weil dieser Europa-Anstieg ist berühmt dafür, für das Jahr 1999, wo Marco Pantani da gewonnen hat. Und der hatte eben auch genau am Fuße der Steigung eine Panne. Und ist dann wie so ein Einzelzeitfahren da hochgejagt und hat nach und nach das komplette Feld aufgerollt. Und viele haben gesagt, Pogacar wird es schaffen, die Zeit von Pantani zu brechen. 17 Minuten 4 von Pantani, 17 Minuten 31 von Pogacar. Also war da zwar einige Sekunden schneller als Tom Dumoulin 2017, aber an die Bestzeit ist er nicht rangekommen. Mhm. Was ein kleines Detail, was vielleicht dazu auch noch beigetragen ist, hat, ist, dass er ohne Fahrradcomputer dann gefahren ist.
Ja, genau. Das habe ich mich, hat man auch hintergesehen. Also er hat sich nicht, finde ich das so ein bisschen, also und da würde ich fast ein kleines Eis drauf wetten, dass du es auch so siehst. Ich finde es ja auch eigentlich ein bisschen schön, so die alte romantische Vorstellung, ne? Also der Fahrer hört nur auf sich und seinem Körper und um jetzt mal das komplette Gegenteil zu benennen, Chris Froome, der den Blick gar nicht mehr von seinen Zahlen hochgerichtet hat. Aber andererseits auch ein bisschen fahrlässig. Also er hatte ja, ne, es war ja noch lang genug und er hätte ja auch noch die Zeit gehabt, noch den Computer mit rüberzunehmen. Ist natürlich die Frage, die ich mir dann hinterher auch gestellt habe. Also sind die dann immer gepaart? Sind die dann auch direkt, also ne, ist der Wattmesser direkt mit dem Tacho gepaart? Weil ne, jeder kennt das, wenn er sonst irgendwie einen neuen Sensor hinzufügen, sind die dann automatisch alle?
Wenn ich mir das recht überlege, rein logisch, hat er natürlich ein Ersatzrad auf dem Auto. Mhm. Und die Mechaniker wären ja schön blöd, wenn die das nicht vorher schon alles einrichten würden. Im Prinzip, dass du genau dasselbe Setup am Ersatzrad, was für mich auch den Radcomputer mit einschließt, hast, wie an der richtigen Rennmaschine, also dass der halt einfach nur noch drauf springen muss, Computer anbaut und dann sofort alles funktioniert.
Naja, also wir zwei sehen das schon als logisch an, aber wir wissen alle, dass in der Fahrrad-Profi-Szene man auch mal ein Vorderrad falsch rum einbauen kann beim Zeitfahren.
Was mal interessant zu wissen wäre, also ich hab nicht genau darauf geachtet, ob, wie soll ich sagen, der Radcomputer an seinem defekten Rad dran geblieben ist oder ob der beim Sturz vielleicht verloren gegangen ist.
Oder gibt es ja auch schöne Geschichten, ne? Dass irgendwelche Fahrer dann im Ziel irgendwie ihren Tacho ganz komisch verlieren und dann hinterher massiv, wie war das hier? Ich will nur den Pfeil, also war das nicht mal Greipel, der gesagt hat, ich will eigentlich nur meinen Pfeil haben, behalt das Gerät ruhig. Oder SRM-Geräte verloren gehen, die auch schweineteuer waren damals noch, in der alten Zeit.
Ja, Alexander Christoph war das doch, der letzten Jahr gab es da eine recht charmante Geschichte, wie der seinen Radcomputer wiederbekommen hat von einem Zuschauer, als er den unterwegs mal verloren hat.
Ja, aber ich sehe, UAE fährt Wahoo. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie das genau mit dem Pern, mit dem Powermeter ist. Also bei Garmin könnte ich da jetzt ein bisschen mehr was sagen, aber ja, eigentlich kann das kein großes Problem sein. Also eigentlich müssten die Sensoren alle schon da drin haben. Und dann ist es kein Problem. Ja, Wahoo hat lange nichts Neues rausgebracht, fällt mir an der Stelle gerade mal kurz ein.
Naja. Aber daran sieht man ja auch, also selbst, dass er den Schlussanstieg da ohne, sage mal, Fernsteuerung gefahren ist, ohne Wattcomputer, das, was der für ein gutes Fahrgefühl auch hat, dass er sich genau einschätzen kann, okay, ich kann jetzt nach Gefühl, sage ich mal, so tief gehen, dass ich jetzt nicht überziehe und dass ich aber auch schnell genug bin, um die anderen alle abzuhängen.
Ja, das finde ich sehr erfreulich. Also das, es gibt ja so ein paar Fahrer, ne? Also Mathieu van der Poel würde ich das zutrauen, Wout van Aert würde ich das zutrauen, und Thomas würde ich das zutrauen. Das sind alles so die, wie soll man sagen, die alten Recken, stimmt ja auch nicht, aber die Fahrer, wo ich dann sage, ja, irgendwie, das sind Leute, die denen traue ich sowas zu. Jetzt ein Chris Froome nicht unbedingt. So, um das massivste Gegenbeispiel zu bringen.
Genau, krasses Gegenbeispiel an dem Tag war ja Ben O'Connor, der diesen ersten Angriff von Pogacar mitgefahren ist oder versucht hat, da möglichst lange dran zu bleiben. Der hatte aber einen Computer am Fahrrad, hat aber offenbar nicht drauf geguckt, ist da völlig in den roten Bereich gegangen und wurde dann durchgereicht.
Der hat ja auch, war das der auch, der hinterher gesagt hat, ich war nicht der schnellste Fahrer, aber ich war mit Sicherheit der dümmste Fahrer.
Genau.
Ja, solche.
Ist ein bisschen übertrieben, aber von der Grundsache her richtig.
Ja, und vor allen Dingen, wenn er sich selber so hinstellt, also weißt du, wenn jemand anders das über ihn gesagt hätte, das wäre ein bisschen frech, aber wenn er selber von sich sagt, ja, also finde ich zumindest erfrischend ehrlich, das ist ja auch ein bisschen was, wo man sich drüber freuen kann. Ja, und damit ist dann, Pogacar hat das Ding dann abgeschossen hinten raus, ist an allen vorbeigefahren. Und ich sag mal so, was war die für mich erfreulichste Geschichte noch neben Pogacar, also was heißt erfreuliche Geschichte, Pogacars Sieg, das ist jetzt etwas, das, ja, 27 Sekunden, die er rausgefahren hat, sind jetzt noch überschaubar viel. Wenn wir jetzt unsere ursprünglichen Theorie folgend am ersten Tag schon irgendwie eine Minute rausgefahren hätte, jetzt nochmal 20, 30 Sekunden plus die ganzen Bonifikationen, dann wäre es schon ein bisschen problematischer gewesen. So hat er ja aber auf Gerard Thomas hinterher 45 Sekunden. Das ist ja jetzt noch nicht irgendwie, das ist noch nicht bedrohlich oder richtig schwierig, schlimm. Ne, das ist ja noch alles okay. Aber mich hat sehr gefreut, dass zum einen natürlich Gerard Thomas, dem wir ganz fest die Daumen drücken, auf Platz 3 reingekommen ist. Also jetzt Zweiter oder nicht jetzt, sondern stand damals Zweiter in der Gesamtwertung. Und Daniel Felipe Martinez vom Team Bourans-Grohe, der designierte Kapitän, auch da vorne mit reinhalten konnte. Also abgesehen von Florian Lipowitz, der an dem Tag deutlich besser war als am Tag davor, was auch noch erfreulich ist.
Ja, die Taktik von Bora Hansgrohe an dem Tag hat er aus, ja, Anlass zum Diskutieren gegeben, sage ich mal. Zuerst sah es ja so aus, dass Martinez gar nicht mit kann. Also es war eigentlich aus der Favoritengruppe heraus der Erste, der Schwierigkeiten hatte oder hatte den Anschein, als könnte er nicht mitfahren. Und dann fuhr Lipowitz da mit den Verfolgern mit. Martinez war eine Gruppe weiter da hinten. Und es war wieder so eine Situation wie bei der Tour de Romandie. Also diesmal war im Prinzip Martinez der Vlasov ja, Lipowitz wusste wieder nicht so recht, was er jetzt machen soll. Soll er fahren, soll er warten, aber Martinez kam dann ja zurück, sogar einmal mit Schwung vorbeigefahren, hat versucht, die anderen abzuhängen, hat nicht geklappt. Und dann, ja, Lipowitz, ich meine, es waren die letzten 3 oder 4 Kilometer im Prinzip alles von vorne gefahren. Letztendlich gibt es Argumente dafür und dagegen, dass er es gemacht hat. Klar, ein Fahrer wie Ben O'Connor, der hatte dann Schwierigkeiten und das legitime Argument von Bora ist dann zu sagen, wir hängen hier gerade jemanden ab, der mit Martinez ums Podium fährt, den nehmen wir heute schon mal Zeit ab. Das Argument, was wieder dagegen spricht, wenn ich den Giro gewinnen will, dann ist Bora nicht das erste Team, das da verpflichtet ist, nachzufahren, beziehungsweise ist nicht der erste Fahrer, der verpflichtet ist, nachzufahren, weil Bora war auch das einzige Team, muss man sagen, das in der Gruppe noch zwei Fahrer hatte.
Mhm. Ich finde, für beide Seiten gibt es gute Argumente. Also ja, ich habe es einfach so, für mich war besonders erfreulich, dass man Florian Lipowitz, also dass er die überhaupt die Möglichkeit hatte, da vorne mitzufahren, in diesem Stile, wie er gefahren ist, ne? Ich tendiere dazu zu sagen, ey, wenn du einen Kontrahenten distanzieren kannst, dann machst du das. Punkt. Also, ne, alles andere ist ja auch schon fast fahrlässig. Oder würde man sagen, würdest du dir als sportlicher Leiter hinterher wieder die Haare raufen, wenn man nicht die Chance genommen hätte, an Ben O'Connor, der dann auch eine gute halbe Minute kassiert hat, ne, da zu distanzieren. Oder auch einen Esteban Chaves, der jetzt kein designierter GC-Fahrer ist, aber wo man zumindest auch mal sagen kann, das sind gute Fahrer und die hinter sich zu haben, den Lutsenko, wen haben wir denn da noch gehabt, ne? Pozzovivo, der fällt noch ein paar Mal, aber Romain Bardet auch, ne? Das sind ja alles Fahrer, die einem potenziell irgendwann mal gefährlich werden könnten und die jetzt alle zu distanzieren, absolut richtig, finde ich das.
Ja, und wenn man sich das mal anguckt, also nochmal den Anstieg sozusagen Revue passieren lässt, dann hat Pogacar seinen Vorsprung ja auch wieder recht schnell rausgefahren. Und ich meine, die sind in dieser Verfolgergruppe auf dem letzten Kilometer sogar schneller gefahren hinten.
Mhm. Ja, aber das ist vielleicht dann auch die Cleverness. Also ich meine, er konnte nicht auf seinen Tacho gucken, aber vielleicht hat mir dann eben von hinten auch gesagt, ey, pass auf, du hast eine Minute oder eine halbe Minute, 45 Sekunden vielleicht. Nimm raus, mach langsam. Überanstreng dich nicht. Du hast noch, wie viele Tage waren es da? Das ist zweite Etappe, du hast noch 20 Tage oder 19 Tage. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir das öfter sehen werden, dass er Zeit rausfährt, bis er sicher die Etappe gewinnt oder sicher, keine Ahnung, jetzt Ausreißergruppe und er kommt von hinten, ne, und holt sich dann zumindest den Tagessieg der Favoriten und dann aber rausnimmt und nicht wie auf Teufel komm raus die Dinger hochstiefelt. Also wenn man einigermaßen clever ist bei UAE, dann glaube ich, dass man das einigermaßen oft sehen wird.
Ich glaube, der hört auf nichts, was man ihm aus dem Auto sagt. Also der macht einfach, was er will, weil ansonsten wären bestimmte andere Dinge auch jetzt schon beim Giro nicht so passiert, wie sie passiert sind.
Ich glaub's das wirklich? Das wäre einfach...
Der kann machen in dem Team, was er will. Also der lässt sich ja auch von niemandem... Der muss sich ja auch von niemandem was sagen lassen. Also welcher sportliche Leiter will den jetzt irgendwie einnorden? Der sagt halt, ja gut, ich gewinne für euch die Rennen, dann muss auch die Mannschaft so fahren, wie ich das will. Mhm. Aber ist dann natürlich schwierig, ja, als sportliche Leitung dann mit so einem Kapitän auch rumzugehen. Also im positiven Sinne ist es ja, uns Fans freut es ja, dass der so fährt, sag ich mal. Aber aus rein renntaktischer Sicht ist das, ja, hanebüchen teilweise.
Harakiri, also mit Haaren fingen, dachte ich, sagst Harakiri. Das wäre auch so ein...
Nee, aber an dem Tag, ich bin mir nicht sicher. Mit Sicherheit hätte er noch ein bisschen schneller fahren können. Mhm. Vielleicht auch dadurch bedingt, was wir gerade gesagt haben, dass ihm sein Tacho fehlte und er nicht auf die Wattzahlen gucken konnte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, sage ich mal, noch umso höher einzuschätzen, wie Florian Lipowitz da gefahren ist, dass die da nur 27 Sekunden in dieser zweiten Gruppe verloren haben. Also ich hatte ja so damit gerechnet, dass jetzt nach diesen ersten beiden, sagen wir mal, bergigen Etappen der Abstand jetzt bei fast 2 Minuten liegt. Mhm. Nicht im Bereich von 45 Sekunden, aber auch daran sieht man wieder, ein Fahrer wie Geraint Thomas, da ist einfach die Erfahrung Gold wert. Ja. Also der hat versucht kurz, kann ich da mitfahren bei Pogacar? Nein, ich bleib dann lieber in der Gruppe und fahre hier mein Tempo hoch, im Gegensatz zu Ben O'Connor, der es auch mit der Brechstange probiert hat und dafür bitter bezahlen musste.
Was hältst du von der, also ich stelle mich dich immer gerade als sportlicher Leiter vor, so mit ganz viel Verzweiflung, aber weißt du, du hast den Typen im rosa Trikot, bist aber komplett verzweifelt immer, weil alles irgendwie nicht so, wir könnten mal überlegen, ob wir so einen Plot irgendwie so als Fernsehserie konzipieren, so ein Achtteiler. Und zwar nicht diese richtig gedrehten Dokus, sondern so fiktiv. Und du kommst dann auf jeden Fall am zweiten Abend, ne, jetzt nachdem das mit dem Tacho war, kommst du auf die Idee, einfach Pogacar jeden Tag den Tacho abzunehmen, kurz vor Ende. So für die letzten 2 Anstiege, damit er nicht mehr drauf gucken kann. So, Pogi, Abendessen, Nachtisch kriegst du nur, wenn du den Tacho abgibst oder irgendwie sowas. Und dann müsste der Fahrer, ja. Gutes Argument. Also vielleicht war es wirklich so. Aber ich glaube, das Entscheidende, was du gerade alles gesagt hast, oder der entscheidende Satz für mich war, für uns Zuschauende ist das ja grundsätzlich alles nur gut und unterhaltsam. Insofern alles alles im Rahmen. Hoffentlich muss nicht mal irgendwann einer der sportlichen Leiter irgendwo zum Rapport und erklären, warum ihm eigentlich keiner zuhört oder warum das alles so läuft, wie es läuft. Was ich mich auch frage, ist, die sind ja in der relativ privilegierten Situation, dass Pogacar ja nicht alles gewinnt, wo er startet, aber schon sehr, sehr viel gewinnt. Also man kann ihm ja jetzt, ihm Vorwürfe daraus zu drehen, dass er so fährt, wie er fährt, ist ja relativ schwierig. Aber wie wäre das denn mal, wenn man, also wie würdest du als sportlicher Leiter agieren, wenn es auf einmal wirklich der Fall wäre, dass man sagt, okay, hier, was ist los? Also warum habt ihr den Giro nicht gewonnen? Wenn du dann sagst, ja, sorry, aber der Pogi macht, was er will und der hört nicht auf uns und schwierig und so weiter. Aber dann muss ja auch jeder normale Chef dann sagen, ja, warum hört er denn nicht auf dich? Also
ja, sicher. Wie soll ich sagen, hat das ja auch mal Konsequenzen, sage ich mal, vielleicht für den entsprechenden sportlichen Leiter oder generell die sportliche Leitung. Aber ich denke, dass es beim Team UAE nochmal eine gesonderte Konstruktion ist. Mhm. In dem Sinne, weil du hast halt nicht, sag ich mal, den finanziellen Druck wie bei anderen Teams. Mhm. Also denen ist es ja relativ egal, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen, ob der jetzt eine oder zwei Grand Tours gewinnt, ob der den Giro jetzt gewinnt oder nicht, spielt jetzt, sagen wir, für die Geldgeber nicht so eine Rolle wie jetzt für das Team Bardiani Faizane.
Okay. Ja, aber nichtsdestotrotz, also du meinst, es würde mit an Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit gar nicht in die Situation kommen. Also angenommen, Pogacar gewinnt jetzt nicht den Giro, gewinnt dafür aber die Tour, würde der sportliche Leiter des Giros sich jetzt keine Sorgen machen zu müssen, dass er nächstes Jahr sich ein neues Team suchen muss?
Das kann ich mir ja vorstellen.
Weil auch jeder weiß, wie es da läuft. Also dass Pogacar sich eigentlich nicht allzu viel sagen lässt.
Ja, eben drum. Also was willst du denn machen? Also du kannst den Fahrer jetzt nicht aus dem Team werfen, weil ansonsten
ja, das,
der ist einfach zu gut dafür, um sich da irgendwie was richtig sagen zu lassen.
Ja, dann gucken wir mal, wie lange das gut geht, ne? Also sowohl für jeden der Beteiligten, also ist ja aber auch andererseits ein bisschen, na, wie soll man sagen, also frustrierend ist für einen sportlichen Leiter ja auch, muss das ja auch sein, ne? Weil du bist ja eigentlich, bist du nur der Fahrer von Pogacars Mechaniker, der ihm das im Zweifel das Rad auswechselt und kannst ihm mal was zu trinken angeben.
Ja, aber ja. Was willst du machen?
Ja, nee, das ist ja dann noch okay. Also, ja, trotzdem irgendwie krasse Nummer. Naja, das war Etappe Nummer 2. Gehen wir mal ins Gesamtklassement. Pogacar liegt da vorne, genau. Vor Gerard Thomas, Daniel Felipe Martinez vom Team Abora Hansgrohe. Wie spricht man ihn aus? Ich bin jetzt den holländischen Namen nicht.
Kian Uytebrücks.
Vom Team Visma, der erste Visma-Fahrer. Visma sehr unauffällig bisher, finde ich. Einer Rubio vom Team Movistar, Lorenzo Fortunato, Juan Pedro Lopez, Jan Hirt, Esteban Chavez und Ben O'Connor, um die Top 10 zu diesem Zeitpunkt mal zu benennen. Ich glaube, Bergtrikot, Punktetrikot ist bei der in dem Moment noch relativ uninteressant. Ja, das Einzige, was noch erfreulich ist, könnte man sagen, ist die Teamwertung, die in dem Moment bei Team Bora Hansgrohe ist. Vielleicht gehen die auch auf die Teamwertung. Kann ich mir, obwohl Ineos wird da wahrscheinlich auch möglich.
Ja, dafür fehlt Bora, glaube ich, der dritte Fahrer fürs Hochgebirge.
Ja. Ja, aber weißt du, ich glaube, wenn man auf dieses Trikot gezielt fahren würde, dann wäre das nochmal was anderes, aber es macht ja keinen.
Dann hättest du halt einen Emanuel Buchmann mitgenommen.
Emanuel wer?
Position 5 oder bis 10 irgendwo konstant reinkommen.
Ja. Ja, hätte man, dass Emanuel Buchmann das Argument selber nicht gebracht hat. Nun ja. Etappe Nummer 3 war von uns ausgewiesenermaßen eine, oder wir sagten, es ist auf jeden, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, auf jeden Fall haben wir bestimmt nicht gesagt, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Sprintetappe. Die letzten 3 Kilometer sind im Prinzip nahezu komplett flach. Und die Schwierigkeiten im Verlauf dahin sind auch nicht so groß, dass man jetzt davon zwingend ausgehen müsste, dass es eine Ausreißergruppe gibt. Und deswegen sollte das eigentlich eine entspannte 166 Kilometer Etappe werden für alle Beteiligten, wo man sagt, okay, und am Ende wird es ein Sprintsieg und mehr passiert nicht. Und als ich konnte selber noch nichts gucken, aber als du mir dann berichtest, was dann doch so passiert ist, da war es dann doch unterhaltsamer, als man eigentlich gedacht hat.
Ja, am Anfang war es ja so, aber auf den ersten beiden Etappen, gleich nach dem Start, haben sich die Fahrer drum gerissen, irgendwie in die Ausreißergruppe zu kommen. Auf der Etappe das komplette Gegenteil. Keiner wollte irgendwie einen Ausreißversuch starten. Hat ewig gedauert, bis da mal jemand sich erbarmt hat und ein bisschen weggefahren ist. Und es war so, ja, eine Art Kaffeefahrt, sage ich mal, im Feld. Also man hat sich da irgendwie unterhalten, fehlte nur noch irgendwie, wie gesagt, ein Stück Kuchen oder sowas. Und dann plötzlich gab es dann diesen Zwischensprint. Es war, meine ich, bei Kilometer 80. Und ja, da haben halt die Sprinter um die Punkte gesprintet. Und dann ist wirklich mal das passiert, was man selten sieht bei einer Grand Tour, dass aus diesem Sprint heraus diese Aktion weitergezogen wird. Also dass dann halt die Gruppe mit vielen Sprintern vorne ist, noch zum Feld da ist und die fahren dann einfach weiter. So war es dann auch da. Da war eine recht große Gruppe vorne weggefahren, mit vielen Sprintern auch drin tatsächlich, und die waren sich auch einig. Somit kam es dann zu einer recht kuriosen Situation über 30, 40 Kilometer, eine Verfolgungsjagd zwischen dem Feld und einer recht großen Gruppe mit Sprintern vorne drin auch. Und hinten kam noch erschwerend hinzu, dass es da Seitenwind gab und dann auch noch die eine oder andere Windstaffel. Uytebroeks, der eben besagte, war da auch zwischendrin im Hintertreffen. Lief dann aber irgendwie wieder alles zusammen, aber zum Zuschauen war das natürlich dann sehr unterhaltsam, sag ich mal. Und als es dann ins Finale ging, ja, gewohntes Bild, wie man es schon von der zweiten Etappe gesehen hat, Ineos, auch so ein bisschen, um Risiko zu vermeiden, sind die da vorne gefahren. Und an dieser letzten Welle, diese 2 Kilometer mit 4,5% ungefähr, ja, ist dann Mikel Honoré von EF mal losgefahren, Pogacar am Hinterrad, und der ist einfach vorbeigefahren, Tempo gefahren und hatte sofort, ja, mit Honoré eine Lücke, und dann ist Garen Thomas noch hingesprungen. Diese letzten 3 Kilometer haben dann die drei vorne vor den Sprintern, denen die Helfer ausgingen, Tempo gefahren, waren an der Spitze bis auch, ich meine, erst auf den letzten 500 Metern wurde Pogacar dann übersprintet, waren die vorne, und ja, total chaotischer Sprinter dahinter natürlich. Da gab es keinen richtigen Zug mehr, weil die alle ihre Helfer aufopfern mussten, um da die beiden Klassement-Favoriten zurückzuholen.
Michael Honoré vom Team Magic Fashion First sagt ja auch irgendwie so was sinngemäß von, naja, wir haben nicht so richtig einen Sprinter dabei, wir haben nicht einen richtig Grand Tour, also einen Favoriten fürs GC dabei. Ja, dann, ich stehe auf so ein bisschen auf so Ankünfte, haben wir einfach mal probiert, ne? Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen der Education First Ansatz, ne? Wir probieren einfach mal Sachen, und gefällt mir ganz gut. Vielleicht mal ist es auch deswegen, dass ich diese Mannschaft so ein bisschen in mein Herz geschlossen habe.
Das absolut, ja. Also die werden es jeden Tag irgendwie probieren, Etappensiege zu holen, weil, wie du schon sagst, die haben jetzt keinen richtigen Kapitän für die Gesamtwertung. Auch ein Georg Steinhauser hat da Freiheiten in der Mannschaft, bin ich mal gespannt. Aber an dem Tag auch wieder eine Aktion von Pogacar, wo du dir denkst, wenn ich rein auf die lange Perspektive plane und sehe, der will auch noch die Tour de France gewinnen.
Ja, unnötig.
Haut dann da. Ja, also die Chance, da wirklich die Etappe zu gewinnen, war jetzt nicht wirklich groß, wenn da noch so viele Teams, sage ich mal, für die Sprinter fahren. Und vor allem, ob er jetzt 5 Etappen oder 6 Etappen bei dem Giro gewinnt, spielt am Ende dann auch nicht mehr so die große Rolle. Haut da, sage ich mal, unnötig Kräfte raus, weil er da auch so ziemlich alles von vorne gefahren ist. Also um ehrlich zu sein, Geraint Thomas war dann auch froh, dass er da dranbleiben konnte. Hat er auch gesagt, den konnte ich jetzt nicht fahren lassen, deswegen ist er da nur mitgefahren. War eine komische Situation irgendwie. Ja, und Pogacar verpulvert da die Kräfte. Das war unnötig, wie ich fand. Erinnert so ein bisschen an von dem Giro vor ein paar Jahren, wo Simon Yates mal so gefahren ist.
Mhm. Hoffentlich wird ihm aber nicht das Schicksal ein, was Simon Yates damals widerfahren ist. Aber ich tue mich da auch immer schwer, das einzuschätzen oder was zu sagen. Weil einerseits denke ich mir immer so, ja, er gewinnt genug, dass er sich sowas erlauben kann. Und für den Zuschauer ist es pure Unterhaltung, also auch nicht schlecht. Er für seinen Sponsor, gut, wir haben jetzt sind zu dem Schluss gekommen und das mit der Sicherheit ganzer Wahrscheinlichkeit richtig. Für den Sponsor spielt es jetzt eigentlich auch keine so große Rolle, dass er immer wieder genannt wird. Ne? Also bei manchen Firmen sagt man ja schon, ah ja, okay, ist ganz schön, dass der Sponsor jetzt, keine Ahnung, Ineos wird gerne oft genannt, ne? Aber das ist da jetzt auch weniger relevant. Naja, also früher hätte man vielleicht auch gesagt, naja, ist ein kampflustiger Fahrer, der Spaß an der Attacke hat, warum nicht? Ob ihm diese Körner hinterher fehlen, das werden wir wahrscheinlich erst in der Rückschau oder können wir erst mit der Distanz von ein paar Wochen oder 3 Wochen genau genommen sagen und dann vielleicht nochmal 3 Monate später, wenn wir wissen, wie es noch bei der Tour gelaufen ist. Ich finde es jetzt unterhaltsam. Was ich mich gefragt habe, ich hatte die Situation irgendwie ein bisschen anders mitbekommen, aber natürlich falsch mitbekommen. Und ich dachte, Pogacar hätte alleine attackiert. Das hätte ich noch weniger gut gefunden. Das hätte ich schon wirklich dann hätte ich gedacht, naja, okay, muss das wirklich sein? Muss man den Sprintern jetzt auch noch die Chancen nehmen? Selbst wenn man es nur mit einer Attacke versucht, ne? Aber so wie das war, wie es geschildert wurde, dass Gerard Thomas ja auch mit attackiert hat.
Der hat nicht wirklich mitattackiert, der ist gezwungenermaßen, sage ich mal, auf der letzten Rille da noch irgendwie hingefahren, ja, damit er nicht noch mehr Zeit verliert.
Ja, so, ne, aber der hat ja dann auch zumindest, also so wie ich den Interviews nehmen konnte, der noch einmal, zumindest ist er mit durchgefahren, sagen wir mal so, und hat sich nicht nur drauf.
Ja, es waren aber wirklich eine Stubenlänge, die da vorne gefahren ist.
Was ist denn eine Stubenlänge? Also so 5 Wohnzimmerbreite oder was?
Genau, ja. Also als wenn du einmal mit deinem Rennrad durch dein Wohnzimmer fahren würdest.
Ja, aber du kennst hier unsere Wohnung. Also wenn ich den Flur mitnehme, dann ist das schon eine Strecke.
Ja.
Okay, dann habe ich das falsch interpretiert. Aber ja, ich finde es ja erfreulich, dass Thomas mitgehen konnte. Das ist ja auch, also das werde ich als das Positive an der ganzen Geschichte, weil für mich ist es jetzt der einzige Fahrer, der zumindest bei allen 3 Etappen mit Pogacar so in Schlagweite oder der zumindest immer in den Plätzen direkt hinter Pogacar landen konnte. Das ist ja auch mal was. Also das, ja. Das ist, und das hat er sich ja dann auch damit verdient, also dass er auf Platz 3 ist. Ja, finde ich gut. Also, du hast es schon erwähnt, ne? Tim Merlier hat das Ding dann abgeschossen. Jonathan Milan, den du auch immer wieder erwähnt hast, ne? Der offensichtlich eine gute Saison fahren kann. Und Biniam Girmay auf Platz 3. Also, das ist das Podium, das erwähnt zu haben. Und in der Gesamtwertung jetzt Pogacar für Gerard Thomas vor Daniel Felipe Martinez. So wird's aussehen jetzt im Moment. UAE vor Ineos, vor Bora Hansgrohe. Zufrieden bisher?
Ja, doch, sehr unterhaltsam.
Ich wollte gerade sagen,
ja. Bieten alle irgendwo was. Also auch jetzt so eine Etappe, wo man gesagt hat, jetzt, die 3 langweilige Sprint-Etappe, gerade mit dem Finale und dass es vorher auch schon so zur Sache ging, ist natürlich für die Zuschauer sehr schön, für die Fahrer natürlich extrem stressig.
Ja, aber unterhaltsam. Das ist so die Quintessenz, die man, glaube ich, hat. Und das meinte ich eben auch mit Lipowitz. Der ist heute auch so ganz normal reingekommen, wahrscheinlich irgendwann im großen Feld. Vielleicht muss man sich auch erstmal an so eine Stresssituation, also wenn du noch nie eine Grand Tour gefahren bist, dann ist das doch wahrscheinlich jetzt so die erste Woche, bis sich das alles eingespielt hat. Stress pur einfach. Ne? Deswegen sehe ich ihm auch noch diesen ersten Tag so ein bisschen nach. Aber jetzt soll sich das erstmal alles einrütteln und vielleicht gucken wir mal auf die nächsten Tage, was da so auf uns zukommt. Morgen ist Etappe Nummer 4 von Aquitaine nach Andorra, nicht verwechseln. Da gehen wir mal davon aus, dass Pogacar an dem dritte Kategorieberg attackieren wird am oberen Teil und dann einfach die letzten 200, nee, wie viele Kilometer sind es? Da sind wir bei Kilometer 80. Die letzten 120 Kilometer einfach von vorne fährt.
Ja, also es ist ja so ein bisschen Mailand-San Remo. Dieser Colle del Melonio nimmt die Rolle des Tocchino-Passes ein, sagen wir mal. Hm. Ist nur ein bisschen höher als der Tocchino-Pass. Und dann geht's runter zur ligurischen Küste und am Ende, kurz vor dem Ziel, kommt die Capo Mele, die bei Mailand-San Remo aber weiter vorne gelagert ist. Es sind zwar 1,8 Kilometer mit 4,4%, aber ich würde den Anstieg leichter einschätzen als diese Welle jetzt heute und würde mich doch schon sehr wundern, wenn da Pogacar es wieder versuchen würde.
Nee, glaube ich auch nicht, aber weißt du, wer da morgen, weißt du, wer das morgen macht? Ich weiß nicht, wie weit ich mich damit aus dem Fenster lehne. Wahrscheinlich sagst du hinterher, ja, klar, haben schon 10 andere gesagt. Ich glaube, das könnte so ein Tag für Julien Alaphilippe werden. Den hatte ich schon am ersten Tag wirklich groß, also hat mich sehr beeindruckt und weiß nicht, beim zweiten habe ich ihn jetzt gar nicht so wahrgenommen. Aber ich glaube, der ist nicht gut genug, um von den anderen Favoriten jetzt hinterhergestellt zu werden. Ich glaube, das Standing hat er. Nee, warte mal, ich glaube, ich bin eine Etappe zu weit, oder? War ich jetzt Etappe Nummer 4 oder 5? Nee, ich glaube, ich war eine Etappe zu weit. Die Etappe Nummer, warte mal, jetzt bin ich komplett durcheinander. Etappe Nummer 4 ist morgen. Mhm. Ah nee, doch. Hä? Bei mir sind die Etappen durcheinander geraten. Nee, Etappe Nummer 4, genau. Ich glaube, Julien Alaphilippe macht das morgen.
Ja. Ich glaube, bei dem ist die Form nicht gut genug.
Was? Banause. Hängt ihn höher auf. Ja, aber gerade wenn die Form nicht gut genug ist, dann, und er hat ja auch irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen Druck, aber oder selbstgemachter Druck, der möchte ja, der will ja nächstes Jahr noch Radfahren, glaube ich. Also typisch mal ganz, ganz einfach. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie gut es da mit seinem Lefebvre läuft. Also Party Julien hat ja nicht die allerbesten Karten oder nicht das allerbeste Standing. Ne? Pack, wie heißt das, dieser eine Sprichwort? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Vielleicht sind sie auch wieder ganz ecke Freunde und trinken abends Champagner an der Bar. Aber wenn das nicht der Fall ist und er sich dieser Situation bewusst ist, dann kann es meiner Meinung nach nur gut sein, wenn er Ergebnisse liefert. Und wenn er nicht in guter Form ist, dann sollte er sich tunlichst versuchen, am Anfang des Giros zu liefern, weil hinten raus wird es ja nicht einfacher für ihn dann.
Vielleicht muss er sich auch erstmal in Form fahren.
Oder das kann auch sein. Aber dafür war er für mich bei der ersten Etappe zu gut. Da ist er ja mit den großen Fest sozusagen mit oben angekommen. Also nicht ganz, aber zumindest näher dran als manch anderer, der sich gewünscht hätte, dass er damit oben ankommt. Also wie viel da war er dann da? Hier 17. Der war in der Gruppe mit ja Ben O'Connor, Chavez und so weiter. Ne? Also da war.
Ja, aber in früheren Jahren wäre er da mitgefahren.
Ja, aber er hat 10 Sekunden Rückstand bei dieser ersten Etappe. Also.
Ja, aber der Leistungsunterschied am Berg war schon ziemlich krass.
Ich habe ja schon so manches Mal mich weit aus dem Fenster gelehnt und bin dann auch abgestürzt, aber was soll's. Also ich glaube, das wäre morgen was für ihn. Etappe Nummer 5, bisschen ähnlich, auch jetzt nichts, wo man meiner Meinung nach zumindest von Anfang bis Ende vor der Glotze hängen muss.
Aber es ist eine reine Sprintetappe, würde ich sagen.
Ja, also ich weiß
Genua
nicht.
Genua nach Lucca.
Dieser Berg, ach nee, das sind nur, hä? Wie viele Höhenmeter hat er denn? 600 Höhenmeter, dieser eine Berg, dieser Passo del Bracco?
Mhm, das ist ein Drittkategorieberg. Also, wenn da nicht der Wind irgendwie Einfluss nimmt, kann ich mir nichts anderes vorstellen als einen Massensprint.
Mhm, ja. Ja, aber ist an der Küste, ne? Ja, gut, aber dann wird das auch nur. Also, an dem Profil liegt es nicht, dass wenn es an dem Tag kein Massensprint kommt am, Moment, wir sind jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, der Vatertag. Christi Himmelfahrt meinte ich natürlich. Das ist die Etappe, die du schon angekündigt hast mit den Gravel-Abschnitten, insbesondere der Anstieg, der Viertkategorie-Berg mit der Gravel-Passage. Mhm. Welcher ist das denn, der nach
Grotti.
Grotti. Es geht nach Grotti hoch. klingt lustig. Nicht lang, aber und auch nicht so sonderlich steil. Ich finde, auf dem Profil sieht das schlimmer aus, als man es dann unten, wenn man sich den Berg genau anguckt. Das sind ja auch nur 366 Höhenmeter. Aber könnte eine Ausreißer-Etappe geben, finde ich. Also würde mich zumindest nicht wundern.
Ich habe jetzt noch nicht irgendwie die Wettervorhersage gesehen oder sonst irgendwie was. Aber vom Prinzip her würde ich ja sagen, wäre das eine Etappe, wo ich versuchen würde, als Klassementfahrer vielleicht UAE in Schwierigkeiten zu bringen.
Mhm, okay.
Also auch versuchen, auf diesen Gravel-Abschnitten irgendwie Chaos zu verursachen, weil da, sage mal, wenn ich als Team da Tadej Pogacar isolieren kann, dann muss er entweder selbst hinterherfahren oder er hat vielleicht auch selbst, so doof das klingt, aber Pech einfach mit irgendwie Material oder sonst irgendwie was. Also das sind, klar, wenn es die Straße rein steil bergauf geht, werde ich den nicht besiegen können, aber wenn ich ihm auf so einer Etappe Zeit abnehmen kann, also wieso sollte ich das nicht probieren als ihn?
Würde sich ja noch anbieten, relativ früh anzufangen, ne? Also die Etappe, ne, der Viertkategorie Berg, der erste, ist bei Kilometer 80 ungefähr, ne? Also bei ein bisschen weniger als Halbzeit. Das heißt, man hat doch dann rund 100 Kilometer, die man Alarm machen könnte. Und ich bin ja immer noch so ein bisschen der Meinung oder ja, ich sehe immer noch, dass das Team Ineos einfach da jetzt, Ganna scheint mir sehr stark zu sein. Hier der Ecuadorianer, war der Name, auch nicht schlecht. Dann der Niederländer, der zwar am ersten Tag verloren hat, aber den man ja jetzt auch dann vielleicht in so einer Gruppe, bei so einer Etappe möglicherweise in eine Gruppe rausschicken kann, weil man sagt, naja, der ist jetzt zwar keine Gefahr fürs Gesamtklassement im Moment, aber lass den mal bei so einer Etappe irgendwie 4-5 Minuten rausfahren, dann kann man den auch nicht fahren lassen.
Ja. Ja, aber dafür ist er noch zu dicht, um jetzt in die Gruppe zu gehen. Ich denke, wenn, dann müssten sie das halt geschlossen als Team probieren. Also ist schwierig, die Etappe auch generell einzuschätzen. Mhm. Ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen, Etappen in der Gegend, wo es auch schon über Schotterabschnitte der Strade Bianche ging beim Giro d'Italia. Damit ist es nicht zu vergleichen, aber mit Sicherheit sind nicht nur diese zwei, wie viel sind es, rund 12 Kilometer über Gravel-Strecken, nicht nur die schwierig, sondern auch der Rest der Etappe, weil es ja nur rauf und runter geht, wenn es auch keine großen Höhenunterschiede sind.
Ja. Und nächster Tag ist dann der Freitag, die Etappe Nummer 7, Einzelzeitfahren. Hatten wir schon gesprochen, es geht im Prinzip mehr oder weniger glatt bis Kilometer, was ist das, 34. Und dann nochmal, ja, von Kilometer 34, 6 Kilometer mehr oder minder steil bergauf, im Schnitt 4%, die aber dann auch sehr variieren. Also ein kurzes Stück mit 9,5%, ein bisschen mehr, und dann auch wieder 2% langes Stück. Ja, ich hatte ja mal kurz die These vertreten, wird man da einen Radwechsel sehen, aber wenn ich sehe, dass es wirklich nur ein Kilometer ist, der da mit 10% ist und danach deutlich weniger, da glaube ich nicht, dass man das Rad wechseln wird. Hattest du schon recht, ich erinnere mich, du hast es damals auch vertreten, die These. Stimme ich dir zu.
Ja, ist ein Zeitfahren für Pogacar.
Ja. Und dann, ich weiß gar nicht, wir haben noch nicht abgesprochen, wann wir wieder aufnehmen, aber dann kommt halt auch dieses Wochenende mit der Etappe Nummer 8, die wir schon gesagt haben, dick fett anschreiben, und Etappe 9 nach Naples. Hinten heraus mit ein bisschen Klassikerprofil, oder ja, zumindest ein paar Anstiege noch, kann auch interessant werden.
Ja, und dann sind wir beim Ruhetag.
Und dann sind wir schon beim Ruhetag. Genau, dann kamen wir auch Ruhetag. Gibt es noch etwas noch? Ach ja, du wolltest noch auf die Vuelta der Frauen eingehen, kurz.
Genau, die fand jetzt in der abgelaufenen Woche statt, die erste Grand Tour bei den Damen, die aber nicht natürlich wie bei den Männern 3 Wochen lang ist, sondern nur eine Woche, insgesamt 8 Etappen. Und da hat die Vuelta im Prinzip den Platz, wie sie noch bis Mitte, Ende der 90er bei den Männern hatte, nämlich im Frühjahr, sage ich mal, nach den Klassikern, vor dem Giro noch, der dann im Juli ist. Und in diesem Jahr, ja, gewonnen die Vuelta der Frauen von Demi Vollering, nachdem sie ja im letzten Jahr sich ja wahrscheinlich schon sehr geärgert hat, dass sie das Ding nur um 9 Sekunden gegen Annemiek van Vleuten verloren hat. Mhm. Das war gleichzeitig für Demi Wollering, weil das ja noch nicht so, sage ich mal, lief wie vielleicht im letzten Jahr, als sie bei den Klassikern auch schon das meiste in den Ardennen abgeräumt hat. Der erste Saisonsieg auf der fünften Etappe dann erst. Und die Vorentscheidung, sage mal, fiel auf, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Etappe es war. Auf jeden Fall gab es auf einer Etappe eine recht krasse Windkante, wo eine Favoritinnengruppe vorne weg war. Und es war, meine ich, die 4, wo viele dann, ja gut, 2 Minuten fast verloren haben auf die Konkurrenz. Und spannend waren dann vor allem, fand ich, die Etappen am Wochenende. Die beiden waren ja nochmal recht schwer. Also die 7 jetzt mit einer hügeligen Ankunft gewonnen von Marianne Voss in einem Bergaufsprint. Und die 8. Etappe, die auch im Prinzip da fast schon die schwerste war, außerhalb von Madrid geendet, die Demi Wollering dann auch gewonnen hat. Und aus deutscher Sicht erfreulich am Ende Ricarda Bauernfeind auf Platz 6 in der Gesamtwertung. Wenn sie dann nicht auf der Windkante hinten gewesen wäre, sage ich mal, dann hätte sie ja sogar ums Podium fahren können.
Mhm. Aber ich muss ich gestehen, so gut wie nichts mitbekommen dieses Jahr. Einfach weil ja mein Aufmerksamkeits-Dingsbums einfach vom Giro gerade so aufgehört. Aber was sagst du grundsätzlich dazu, zu der Taktik, die Vuelta der Frauen jetzt nicht wie andere an die normale Vuelta anzugliedern und so vielleicht immer ein bisschen Aufmerksamkeit noch so rüber zu, ich sag jetzt retten, aber mitzunehmen?
Also der Platz für die Vuelta der Frauen an sich ist gut, finde ich.
Ja?
Weil es gibt auch parallel, sag ich mal, kaum Männerprogramm, also was du hast natürlich den Giro und das, was sich so ein bisschen überschneidet, und Ashbourne vielleicht noch, aber ansonsten hat es schon viel Aufmerksamkeit und es passt halt auch nicht anders rein in den Kalender der Frauen, bedingt dadurch, dass der Giro halt da Anfang Juli ist und dann eigentlich schon gleich die Tour de France kommen würde, wenn ich Olympia wäre und die Tour de France der Frauen erst Mitte August dieses Jahr ist.
Ja, okay. Viel war nur so ein Gedanke, weil ich habe dadurch, dass ich es an mir selber jetzt so festgestellt habe, dass ich so wenig mitbekommen habe, dass allgemein vielleicht, dass dieses Konzept von ja der Verbindung der beiden Grand Touren dann immer, ne, also Männer, Frauen so nebeneinander, ob das vielleicht auch ein wirklich sehr, sehr Teil des Erfolges ist, den der Frauensport in den letzten Jahren so mitgemacht hat.
Und auch das Event hat sich ja stetig weiterentwickelt in den letzten Jahren. Also 2018, 19 oder 2017 noch war es ja nur ein Tagesevent, sage ich mal. Das im Rahmen des Männerrennens war, wie es auch schon bei der Tour de France war, also die letzte Etappe in Madrid dann gefahren. Und dann 2019 erstmals 2 Etappen und dann hat sich das halt kontinuierlich weiterentwickelt. Und ich meine, dieses Jahr hat man sogar nochmal aufgestockt, dann jetzt auf 8 Tage, was ja momentan im Prinzip schon die Obergrenze für ein Frauenrennen ist, weil ich sage mal, also 2 oder 3 Wochen Grand Tours abzuhalten bei den Frauen ist aktuell noch utopisch, bedingt durch die, sag ich mal, wie die Teams auch aufgestellt sind.
Und also, die finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, ja.
Das zum einen, die finanziellen Möglichkeiten, um das logistisch zu bewerkstelligen, aber auch, wenn du dir anguckst, selbst das Top-Team SD Works hat für 16 Fahrerinnen nur im Kader, wenn die jetzt da sag mal 7 oder 8 für eine Grand Tour 3 Wochen abstellen würden, dann wären die A hinterher platt und könnten dann halt nicht noch die nächsten Rennen in Angriff nehmen und B könnten die halt kein Parallelprogramm mehr richtig stemmen. Also klar können die noch ein Rennen daneben herfahren, aber dann lass noch mal 1, 2 Fahrerinnen ausfallen, dann sind die schon völlig am Limit.
Ja, absolut, bin ich völlig bei dir. Ja.
Gut. Aber so wie es sich entwickelt, ist es sehr schön anzusehen, beziehungsweise die Rennen sind halt, ich finde, teilweise spannender als bei den Männern, weil da, sage mal, noch mehr Pogacars unterwegs sind als
ja, Männerpiloten. Man muss aber auch sagen, man muss dann aber auch die Zeit haben oder die Aufmerksamkeitszeit haben oder wie man das auch immer nennen mag, um diese Pogacars dann identifizieren zu können, ne, um zu wissen, okay, das ist der Pogacar der Damen oder andererseits, das ist die Marianne Voss der Damen. Ne, also wir wissen das so ein bisschen, aber ja, das ist trotzdem immer irgendwie so ein bisschen, ich fühle mich da immer so ein bisschen, ich will nicht sagen schlecht, aber ich kriege zu wenig mit, als dass ich da so eine fundierte Meinung zu hätte schon.
Ja, aber desto mehr Leute darüber sprechen, desto mehr kommt es im breiten Bewusstsein ein und desto populärer wird es auch werden.
Ja, und das finde ich auch sehr erfreulich. Also ich würde mir, ja, also es ist einfach verdient, Punkt. Ja, das gibt's ja gar keine Diskussion drüber. Gut, dann mache ich jetzt hier den Sack zu für heute. Wir besprechen uns noch, wann wir wieder aufnehmen können. Und ich wünsche allen einen tollen Giro. Mein Gott, Sprachfehler. Einen tollen Giro. Habt ganz viel Spaß an der ganzen Geschichte. Verfolgt es so gut es könnt. Vergesst das selber fahren nicht. Das Wetter wird jetzt hoffentlich besser. Und alle können loslegen. Und bedanke mich bei dir, Thomas, für die gute Zeit.
Ja, ich bedanke mich auch.
Jo, dann bedanken wir uns alle. Tschüss.
Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.